Assalamu alaikum und willkommen zu einer neuen Folge auf Ein Matcha. Wir haben heute einen speziellen Gast bei uns, aber die liebe Amina wird sie euch vorstellen.
Yes, heute haben wir meine liebe Mama bei uns. Ich freue mich schon sehr auf diese Folge. Danke Mama, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne, gerne.
Und zwar geht es heute um den Weg zum Islam, also um deinen Weg zum Islam, um die Konvertierung. Und ja, vorab, wenn ich die Fragen stelle, dann stelle ich sie aus Zuschauerperspektive, weil ich die Antworten schon kenne, also nur, dass ihr euch auskennt. Ja, dann fang ich mal mit der ersten Frage an. Mama, woher kommst du eigentlich?
Also ich bin Bio-Deutsche, ja. Ich bin Bio-Deutsche, also ich bin in Deutschland geboren, habe deutsche Eltern. Mhm. Und ja, das ist
meine Frage. Und du bist in Deutschland aufgewachsen, richtig?
Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich bin in Düsseldorf geboren. Richtig Düsseldorfer Kind halt, ne?
Ja.
Wie man da so redet.
Ist noch in dir drin.
Ist noch immer in mir drin.
Ja, das heißt, du bist in Deutschland aufgewachsen, sind genau nach Wien dann später ausgewandert, aber da können wir dann später drüber reden.
Eine andere Geschichte.
Ja, das heißt, du bist pur deutsch aufgewachsen.
Ich bin richtig deutsch aufgewachsen. Ich bin am Stadtrand von Düsseldorf groß geworden, bin, ja, auch viel draußen gewesen. Meine Eltern haben mich viel rausgelassen, auch als kleines Kind schon mit 4, 5 Jahren, also anders, wie es früher einfach war. Auf der Straße, auf dem Spielplatz gewesen einfach. Ja. Also eigentlich schon eine feine Kindheit, wo man irgendwie viel Bewegung hat, Rollenspiele gemacht hat. Ganz richtig normal.
Das also heißt, du hattest eine schöne Kindheit, könntest du sagen.
Ich kann sagen, ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Bis 10 war ich in Düsseldorf, genau.
Und du hattest auch eine gute Beziehung zu deinen Eltern.
Ja, also das war so diese ganz normale deutsche Familie, würde ich mal sagen, wo der Papa arbeiten geht und die Mama ist zu Hause. Ich habe jetzt keine Geschwister, ich bin halt alleine. Und so war, ich denke mal, das ist so diese Durchschnittsbürger-deutsche Familie einfach, ne? Mit ein oder maximal 2 Kindern, wo die... Und in der damaligen Generation war es eher so, dass dann die Mütter noch zu Hause geblieben sind, weil einfach Kindergartenplätze gab es nicht so einfach. Also wenn, gab es nur bis 12 Uhr. Da war ich im Kindergarten in der Kirche. Und wenn eine Frau berufstätig war, dann wäre das länger gewesen. Das wäre also gar nicht gegangen. Also von daher ganz normale Kindheit, Kindergarten. Ja, zur Schule bin ich dann gegangen, mit meinem Papa dann immer ein langer Weg
5
gewesen.
5 Kilometer.
Genau. Sagen immer. 4 Kilometer, mein Papa mit einem Schritt, ich mit 3 Schritten nebenher. Und bin auch dann eigentlich auch sogar den Weg dann von der Schule zurück alleine gegangen. Also das war damals
in welchem
auch
Alter?
Nee, da war ich 1., 2. Klasse auch.
Okay,
da war ich schon.
Krass.
Also das, was heute eigentlich fast gar nicht mehr denkbar ist.
Ja,
gab sicherlich auch einige Erlebnisse, die ich da hatte. Und eins kann ich mich noch erinnern, ganz kurz Anekdote. Ich nach Hause bin, hat mich immer ein türkischer Junge, hat mich da manchmal wirklich aufgelauert, wirklich. Ich muss sagen, es war ein türkischer Junge.
Türkei.
Oh ja, Türkei. Und ich weiß noch, wie er heute sagt zu mir so, hey, und pass auf, du rennst jetzt bis da vorne hin, ich zähle bis 10. Und wenn du nicht gelaufen bist, dann verkloppe ich dich, ja.
Gut.
Und er hat mich, einmal hat er mich richtig vermöbelt, das weiß ich noch, ja wirklich. Also an die Geschichte erinnere ich mich noch.
Und hattest du dann so ein bisschen Ausländerhass?
Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen mit türkischen Jungs und meine Traumata erlebt.
Okay. Aber du hast natürlich dann nicht verallgemeinert
nein,
und dann gesagt, alle Türken sind
Quatsch, nein, das war einfach ein Erlebnis, was ich hatte, was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist.
Krass.
Weil ich habe schon Schiss gehabt. Aber trotzdem,
wirklich?
Meine Eltern mich dann trotzdem gehen lassen, dann musste ich durch.
Aber hast du es ihnen erzählt, oder?
Habe ich schon erzählt, ja, klar.
Okay, aber du musstest da durch.
Ja gut, ich musste da durch, ja.
Krass.
Ja. Ich habe mich stark gemacht.
Ja, wirklich. What doesn't kill you makes you stronger. Ja. Das heißt, bist du christlich aufgewachsen oder wie war das mit der...
Nein, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Also es ist so, mein Vater war evangelisch, eine Mutter war katholisch. Das sage ich deswegen, weil beide aus der Kirche irgendwann ausgetreten sind.
Ach so. Okay.
Das war halt damals so in den 70er Jahren. Das war so diese Zeit, offene Zeit und keiner wollte Kirchensteuer zahlen und sind ausgetreten. Ich überlege jetzt aber gerade, ob das vorher war, weil katholisch getauft bin ich trotzdem.
Ach so,
das
echt?
Muss dann
das
schon,
ich
wenn ich mich richtig erinnere, wahrscheinlich noch gewesen sein, bevor meine Eltern ausgetreten sind. Das macht ja keinen Sinn. Und normalerweise geht man eigentlich, wenn man katholisch ist, zur Kommunion. Ich glaube, das ist dann so mit, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren oder so. Meine Eltern haben es damals freigestellt, ob ich zur Kommunion gehen möchte oder nicht. Was ich finde, ist ein bisschen Überforderung für ein 7-jähriges Kind.
Ja.
Und ja, ich habe damals halt gesagt, ich mache das, ich gehe halt nicht. Und außerdem habe ich gedacht, es gehen sowieso nur, die machen das eh alle nur, weil sie viele Geschenke kriegen, ja. So. Und dann habe ich halt gesagt, ich mache es nicht. Also, das heißt, ich war jetzt, meine Eltern haben mir jetzt nie viel erzählt über Gott. Das war nie Thema bei uns zu Hause eigentlich. Aber irgendwie hat es mich schon immer so, also wo ich jetzt so bis 10 Jahre war das noch nicht so ein Thema, aber als wir umgezogen sind, dann später war das schon für mich ein Thema irgendwann mal.
In welchem Alter?
Ja, da war ich vielleicht, lass mich mal so, weiß ich nicht, 13, 14 gewesen sein, hatte ich dann auch eine Freundin, deren Vater war evangelischer Pfarrer.
Krass.
Und ich war oft bei denen, weil es hat mir gut gefallen. Also die hatten auch Geschwister und da war immer was los und ich war dann oft zum Abendessen da. Hat mir gefallen. Bei uns war es halt relativ ruhig, weil ich nur alleine war. Meine Mutter war jetzt auch nicht so, dass sie so gerne Besuch hatte. Von daher war ich dann oft gerne einfach draußen, auch bei anderen Leuten, weil ich diese Familie einfach genossen habe. Und ja, hat mich schon fasziniert. Und ich weiß, ich war dann schon öfters mal Weihnachten in der Kirche, also zumindest Weihnachten. Und das, also ich bin dann in die Kirche gegangen, nicht meine Eltern, ja.
Krass.
Alleine?
Ja, das war dann eben mit meiner Freundin, mit der Renate, so hieß sie.
Okay.
Bei
Bei
Renate, wenn du das siehst.
in der Kirche und das hat mir irgendwie, ja, also es hat mir irgendwie gefallen, schon so.
Ich glaube, diese Wärme auch und so, dieses,
Ja.
dass du auch wahrscheinlich, dass die Familie so familienmäßig, weil du ja ein Einzelkind bist. Und dann hast du so ein bisschen, also die Renate und dann ihren Geschwistern und der Vater so diese Wärme gespürt und es hat dir wahrscheinlich so gefallen, oder?
Ja, schon irgendwie. Also ich
Schon.
kann das jetzt im Nachhinein einfach, es war einfach so, dass ich hatte ein gutes Gefühl. Also ich habe mir nicht weiter darüber nachgedacht. Es war jetzt nicht so, dass ich dann dachte, ich will jetzt irgendwie mit glauben, also wenn ich mich zurückerinnere, aber irgendwie hat es etwas in mir bewegt. Lass mal so stehen einfach. Ich konnte jetzt gar nicht weiter
Ja.
das.
Aber damals warst du in Kontakt mit Muslimen oder
Überhaupt gar
gar
nicht.
nicht?
Also ich habe darüber nachgedacht, auch jetzt mal. Ich hatte eigentlich nur zu einer interessanterweise Marokkanerin Kontakt, ist mir nachher eingefallen. Maschida hieß sie. Und bei der war ich auch öfters mal zu Hause. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie mit da irgendwas von Religion mitbekommen habe. Es war halt einfach, sie war halt einfach anders. Ne? Die Gerüche waren anders zu Hause. Die Familie war einfach auch groß und ich mochte sie sehr gerne. Wir hatten guten Kontakt. Aber das war es auch schon. Aber das hatte jetzt irgendwie in keinster Weise irgendwie mit Religion zu tun. Aber das war auch die einzigste nur, muss ich sagen. Ansonsten hatte ich mit Muslimen eigentlich nichts zu tun. Und in der damaligen Zeit war das so,
Gab
ich
es wahrscheinlich
erinnere,
auch noch nicht so viele,
naja,
oder?
nicht bewusst, sagen wir es mal so, es war halt schon die Zeit damals auch, wo viele, sag ich mal, also Gastarbeiter einfach aus der Türkei gekommen sind. Und ich erinnere mich, woran ich mich erinnern kann, war halt einfach, dass die, also ich will jetzt nicht rüberkommen, dass ich rassistisch bin, nur
Natürlich,
ich
ja.
erzähle es einfach mal aus der Perspektive als Kind früher.
Ja.
Dass sich Frauen, die Kopftuch getragen haben, die haben damals immer so die Aldi-Tüten getragen. Das habe ich im Kopf, ja. Ist interessant.
Die Aldi-Tüten.
Aldi-Tüten.
Aber wurde dir das auch von zu Hause so vermittelt? Also so dieses,
Das.
ja, wir gehen jetzt nicht zum Aldi einkaufen?
Also, es war schon so, das muss ich dazu sagen, wirklich, dass damals Aldi wirklich eher so, also ganz anders, wie es jetzt ist. Ja, also Aldi und Hofer hat jetzt einen hohen Stand, jeder geht dort einkaufen. Aber damals war Aldi schon eher so, naja, zu Aldi geht man nicht so einkaufen. Also das habe ich schon so im Kopf. Wir waren nicht bei Aldi einkaufen. Ja,
Wirklich.
schon. Also das habe ich im Kopf.
Krass.
Deswegen, also
Das war so das Ausländer, das
das war
der
schon eher so, ja.
Ausländerschwerpunkt, ja.
Und deswegen, das hat sich bei mir so manifestiert damals. Also, das weiß ich noch, in Düsseldorf, da sind halt die Frauen, die Kopftuch hatten, die hatten diese Aldi-Tüten in der Hand. Das habe ich immer im Kopf noch.
Wo waren die Männer, damit sie das tragen?
Ja,
Das ist die
eigentlich sollten
Frage.
das,
Hallo?
eigentlich sollten das die Männer,
Warum
ne?
tragen das die
Ja.
Frauen?
Ja, also das stimmt. Du hast recht. Wo waren die Männer? Die waren
Die
arbeiten.
waren
Die
arbeiten,
waren
also das muss
arbeiten,
man
Frauen
dazu
müssen
sagen.
die Tüten tragen.
I take
Ja.
it back.
Die Tüten vor allen Dingen. Also ist ja
Tüten,
Deutsch.
ja.
Nicht Sackerl, sondern Tüten. Ich
Genau.
switche gerade wirklich auch im Kopf so.
Ja, du bist jetzt auch gerade in Deutschland,
Genau.
deswegen müssen wir jetzt da bleiben. Und wann bist du dann in Berührung mit dem Islam gekommen?
Also das kam eigentlich viel später, viel, viel später. Also mein Weg war eigentlich der dann, dass ich Schule gemacht habe, war auf dem Gymnasium und dann habe ich so gemerkt, boah, nee, irgendwie, das ist es alles nicht. Die Schule hat mich irgendwie gestresst, Lehrer haben mich gestresst, die Schüler haben mich gestresst. Ich habe mich nicht mehr gespürt und ich habe gemerkt, na, ich muss was tun und habe mich dann entschlossen, ich mache eine Ausbildung als Erzieherin und dann bin ich auf eine katholische Schule gegangen. Das waren zwei Beweggründe. Einmal, weil es auch so war, dass einfach diese privaten katholischen Schulen dafür bekannt waren, dass sie einfach auch eine gute Ausbildung machen. Und zweitens hat mich dann Religion dann irgendwie schon irgendwie beschäftigt. Also ich habe gemerkt, irgendwie, also die Sinnsuche, da war
du
ich
warst
17,
auf der Suche, ja.
Einfach so dieses, wer bin ich, was ist der Sinn vom Leben? Und dann bin ich auf diese Schule gegangen, weil ich mir erhofft habe, dass ich da auch Fragen beantwortet bekomme. Und
hast du Fragen? Achso.
Ja, ich habe schon Fragen beantwortet bekommen, aber es war so, dass ich gemerkt habe, das ist es nicht. Also ich erinnere mich noch an...
Aber was für Fragen waren das?
Also meine Frage war zum Beispiel...
Ja, das wollte ich auch fragen.
Also es waren zwei Sachen. Einmal habe ich die Erfahrung gemacht, also du musst dir vorstellen, ich bin deutsch erzogen, hatte keine Berührungspunkte zum Islam. Oder was ich nur gehört habe, das war dann einfach so diese Vorstellung, die Kopftuch tragenden Frauen tragen die Tüten. Und in den 70er Jahren war, sag ich mal, diese freie Zeit, FKK, ja, alles muss irgendwie so, Feminismus ist da so aufgeblüht. Und ich habe dann in Religion, in Religionspädagogik, mussten wir einen Aufsatz schreiben, über wie sich sozusagen, also aus christlicher Perspektive, die Geschichte von Ibrahim, wie sich die zweite Frau fühlen würde, weil sie ist ja dann so, also Hajar ist ja sozusagen in die Wüste gekommen, aus der Perspektive von Hajar sollten wir schreiben. Und wie habe ich das geschrieben? Ich habe einfach pur geschrieben, ja, wie geht das? Ich bin die zweite Frau. Aus der Perspektive habe ich das geschrieben, weil ich einfach von mir aus Religion, für mich war das wie so eine Geschichte. Und ich weiß, ich war die Einzige, die eine schlechte Note bekommen. Ich habe eine 3 gekriegt, die anderen haben bessere Noten bekommen. Ja. Das erinnere ich mir auch. Das war das eine. Weil für mich weiß ich, warum kriege ich eine schlechte Note? Für was? Ja, ich war ehrlich. Also ja. Gut. Und dann habe ich meinen Deutschlehrer, der war wirklich sehr nett, habe ich bezüglich der Dreifaltigkeit gefragt, weil die habe ich nie verstanden. Und da habe ich keine Antwort bekommen. Also keine Antwort, die für mich irgendwie, die mich zufriedengestellt hat. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ab da war für mich der Zug irgendwie abgefahren. Da habe ich gemerkt, okay, weiß ich nicht. Nee, also Christentum ist irgendwie Antarkta.
Hast du jetzt mal zur Seite geschoben?
Habe ich gemerkt, ich kann da nichts mit anfangen. Es war für mich irgendwie nichts Greifbares, wo ich hätte andocken können für mich, um roten Faden in meinem Leben zu sehen oder irgendwas, wo ich, das hat mir da keinen Sinn gegeben. Und dann habe ich die Religion erstmal komplett zur Seite.
Okay. Und wie ging es dann weiter?
Ja, dann ging es weiter. Also da war ich erstmal so ein bisschen auf der Suche oder nach mir selber, kann ich sagen. Also einfach so mit mir im Reinen oder Unreinen. Einfach so, das war auch so diese von eurem letzten Podcast.
Mamas biggest supporter.
Genau. von dem Glow-Up habe ich dann, also als du dann über dich erzählt hast, habe ich gedacht, das ist auch ein bisschen so meine Geschichte einfach, ne? So diese.
Krass.
Und ja, dann habe ich meine Ausbildung fertig gemacht und habe mit Jugendlichen gearbeitet, war selber noch relativ jung eigentlich, muss man dazu sagen.
So
war
wie
21,
ich.
Genau. 21, ja. War ein bisschen jünger und habe dann mit 15, 16-Jährigen gearbeitet. Also es war schon.
Das ist schon eine sehr ähnliche Geschichte eigentlich.
Ja, du hast auch.
Also in vielen Dingen.
Genau.
Ja.
Ja, und dann habe ich halt irgendwann deinen Vater getroffen. Und da war es aber auch noch so einfach, dieses, ja, man ist jung und das war nicht so viel über den
Kurze Frage, hat er dich gezwungen? Fragen sich jetzt alle auf diesen Punkt.
Ja, es war schon, also sag mir so, hätte sich das irgendwann gewünscht, also als dann das erste Kind da war, weil vorher waren wir jung und unerfahren einfach. Ich denke, das ist ganz normal, dass
aber
da einfach
in
irgendwann
in welchem
der Wunsch
Alter
kommt.
Hast du ihn mal kennengelernt? Also wann hast du ihn kennengelernt?
Ich war, wie alt war ich? 27?
Okay.
Genau, 27. Davor habe ich halt auch, also sage ich mal, ein ganz normales Leben geführt, was ein jugendlicher Mensch führt. Ja, ich bin, habe in der WG gewohnt einfach, ja.
Also du hast ihn jetzt nicht getroffen auf diese Religion-Ebene?
Nein, gar nicht,
war einfach
nein.
Ganz normal.
Wir haben uns einfach kennengelernt, genau, okay. Einfach. Kennengelernt.
Und was ist dann passiert? Also
wir haben uns halt, sag ich mal, irgendwie verliebt. Wir waren dann halt auch verheiratet. Wir hatten, dein Bruder kam auf die Welt. Und dann kam so der Wunsch schon von ihm auf, okay, Islam einfach, ja. Man war auch noch ein bisschen jünger gewesen als ich. Und für mich war es eben genau, und dann kommt wieder dieses Spiel ins Spiel, diese Bio-Deutsche, sag ich mal, dieser Islam, warte mal, da war doch irgendwas, ja, das ist irgendwie, da haben die Frauen nichts zu sagen, ja, da ist man als Frau nichts. Und das war für mich dann einfach so, ich habe das komplett abgewehrt und ich denke, das war halt einfach auch schwierig, ich habe es irgendwie abgewehrt und ich glaube, es ist dann immer mit dem Partner oft dann schwierig, weil manche können das dann vielleicht leichter, mit deinem Partner über sowas dann auch in den nahe zu bringen, ja. Sie haben das, es war erstmal komplett, das Thema war erstmal für mich weg. Also habe ich, nein, will ich nicht, komplett abgewehrt einfach.
Bevor wir an diesem Punkt weitermachen, jetzt würde es mich interessieren, was hast du von dem Islam vorher erfahren? Danke. Mit dem Esslöffel hier. Was hast du vorher, also für Erfahrungen oder beziehungsweise was hast du vorher über den Islam gehört? In welchem Alter ungefähr? Wo du die Quellen hattest, war das eher für Medien oder waren das deine Eltern oder war das einfach dein Umfeld oder waren es die türkischen Jungs?
Die
Also
türkischen Jungs, genau.
wo hast du den Islam extrem so, wie du ihn zu dieser Zeit, wie du Amines Vater getroffen hast, wo hast du diese ganzen Informationen über diesen Islam gesehen, gehört?
Also wenn ich ehrlich bin, ich hatte eigentlich überhaupt keine richtigen Infos. Also ich merke für mich, ich habe eigentlich so der damaligen Zeit, der Islam war für mich irgendwie überhaupt nicht präsent. Das ist
Okay.
urinteressant. Ich habe auch darüber nachgedacht. Ja, es war überhaupt nicht, der war überhaupt nicht präsent. Und es war auch damals auch irgendwie nie Thema. Ja, ich meine, ich war auch in Marokko. Das war das erste Mal. Das war, also da habe ich totale Gastfreundlichkeit erlebt. Aber trotzdem, ich meine, das war für mich eine komplett andere Welt. Das weiß ich noch. Aber das Thema Religion war da irgendwie noch nicht. Und ich habe mich dann, ich habe das auch, es waren andere Dinge, die gerade Thema waren. Ja.
Vorurteile hattest du trotzdem.
Ja, hatte ich trotzdem,
Aber
ja.
wo kamen die her?
Also, wie gesagt, ich kann es mir selber gar nicht richtig erklären, aber ich denke, das war wahrscheinlich einfach fremd, weil wir
Okay.
diese Berührungspunkte nicht hatten und meine Eltern ja auch nicht, ja.
Denkst du?
Weil ich einfach so in der Bubble aufgewachsen bin, in der deutschen Bubble, sag ich
Ja,
mal
aber
irgendwie.
es war jetzt zu Hause nie Thema, ja, die Türken oder
Nein,
die
das war. Nee, meine
Ausländer.
Eltern waren überhaupt nicht so. Also, das muss ich schon sagen. Das war kein Thema. Mein Vater, ja, es war eher so der Grünwähler einfach, ja. So der hat Grün gewählt, obwohl da gab es ein bisschen Streit. Meine Mutter war eher so ein bisschen die schwarze Richtung. Da gab es dann.
Wirklich.
Und mein Vater war damals eher so Grünwähler. Das kam noch von meinem Opa her, der war da auch immer so ein bisschen. Also, daran erinnere ich mich noch so ein bisschen. Da gab es immer Diskussionen zwischen meinen Eltern. Aber ja, ich weiß auch nicht. Das war irgendwie ausgeblendet. Ich habe da wirklich.
Also denkst du nicht, dass Medien da einen Einfluss hatten
Du, damals war
auf
das noch nicht
deinen
so. Ich meine,
Vorteil?
als Kind, du musst dir vorstellen, als ich groß geworden bin, ja, kam der Fernseher erst. Meine Erinnerung an den Fernseher war in der Wohnung. Ich weiß noch, ich hatte mein Zimmer hier, da war der Flur, dann waren die Tür und dann das Wohnzimmer und dahinter war der Fernseher. Und ich habe da manchmal nachts, wenn meine Eltern im Wohnzimmer waren, ich hätte schlafen sollen, bin ich dann raus, habe dann durch Schlüsselloch, ja, in diesen Fernseher gesehen. Das war so ein
Oh
grüner
mein Gott,
Kasten, ich
das ist
erinnere mich noch, so ein grüner,
toller.
giftgrüner Kasten. Der ist ungefähr
Ja.
so wie, noch giftgrüner wie dieses,
Ja.
vielleicht die Liebe dann doch zu
Wir
grün.
sind irgendwie alle gleich.
Ja.
Ne?
Oh.
Wir haben uns ja auch irgendwo gemacht, aber nicht mit Fernseher, aber wir sind
Genau.
irgendwo alle
Und
gleich.
ja, was gab es da für Sendungen, mein Gott? Da gab
Ja.
es ja noch nicht viel. Das war Anfang 70er Jahre, schau. Ich bin 69 geboren, ja.
RTL in
Ja,
Schwarz-Weiß.
so ungefähr. Da war es schwarz-weiß noch. Ich glaube, das war dann sogar noch schwarz-weiß. Ich weiß das
Ja.
gar nicht mehr. Also, da gab es noch nicht so viel.
Auch nicht über Zeitungen.
Also, ich habe als Kind da mit
Ja.
7, 8, 9, 10,
Hast du ja
11
noch
gibt es ja
keine
keine
Zeitung?
Zeitung mehr.
Ja.
Also, zumindest in Düsseldorf noch nicht und danach.
Also es war einfach nur
Also,
fremd.
für mich war es einfach fremd und ich hatte irgendwie keine richtigen Berührungspunkte damit. Aber trotzdem im Kopf immer so dieses, trotzdem, ja, weiß ich nicht.
Ja.
Anscheinend
Ja.
ist frauenfeindlich und Frauen haben nichts zu melden,
Ja.
einfach,
Und
ja.
wie war das denn in Marokko für dich? Also hat sich da dein Frauenbild dann ein bisschen geändert? Bist du das erste
Also
Mal mit ihm halt hingeflogen, oder?
genau, da war ich dann, einen Monat war ich dann da.
Ein Monat.
Einen Monat war ich da, genau.
Stark. Wow.
Einen ganzen Monat. Das war für mich
Kulturschock des
komplett
Todes. Ja.
Kulturschock. Also
Ja.
es war damals ja noch ganz anders, ja, damals vor 27 Jahren, wie es jetzt ist. Ja, das war wirklich
Ja.
für mich, wow. Ich bin tausend einer Nacht, ja, irgendwie die Esel an der einen Seite und dazu war das Viertel dann noch, das war damals schon auch noch ein bisschen anders da. Also es war für mich schon, also das war schon.
Also man sind nicht auf Kamele
Nein, auf
von A
Kamelen,
nach
das ist
B
natürlich
gekommen,
nicht
sondern es gab
geritten.
Autos. So.
Ja, aber es
Das
war
haben ja
einfach.
viele gedacht, dass es nur Kamele gibt und so. Also ja, ich kenne jemanden, der das künftig gedacht hat.
Ja, also in der Stadt Casablanca sind wir definitiv keine Kamele rumgespaziert. Ja. Aber es waren viele Esel auch da und viele hatten auch diese Karren, wirklich. Also es war damals so für 27 Jahre.
Es hat sich mittlerweile schon sehr, sehr viel geändert.
Absolut geändert, also. Ja, es ist schon eine ganz andere Welt. Und aber da war das Thema Islam auch nicht so für mich. Ich weiß nicht, also ich habe das komplett wirklich ausgeblendet, weil das waren so viele andere Sachen, die da Thema waren und dass da einfach, wir haben halt einen schönen Urlaub da verbracht und so, dass man war verliebt schon. Einfach, ja. Und, ja.
Das war auch mit deinem Kind oder ohne jetzt? War das vor, bevor du dein erstes Kind bekommen hast?
Das war, bevor ich das erste Kind bekommen habe, ja, genau. Und wie gesagt, war auch damals auch für deinen Vater nicht so das Thema, ja, war jung und genau.
Wann wurde es dann zum Thema?
Das war dann, als, sag ich mal, dein Bruder auf die Welt gekommen ist, dann nach einiger Zeit, es war Ramadan und wir hatten Nachbarn, wo auch einer Marokkaner war und eine...
In Deutschland jetzt.
In Deutschland, genau, eine deutsche Frau. Und irgendwie, ich glaube, sie war konvertiert damals, jetzt keinen Hijab getragen oder so, aber ich glaube, dann sind einfach auch so diese Bedürfnis auch gekommen, bei deinem Papa, das Islam zu leben. Ja, das ist,
glaube ich, einfach für ihn selbst.
Für ihn erstmal, genau.
Okay, du hast es dann extrem lange verdrängt. Und wann war dann der Punkt, wo du es nicht verdrängt hast, wo du es dann angegangen bist?
Naja, es war dann irgendwie aber schon so, dass mich das dann interessiert hat. Also ich habe dann schon angefangen, einfach mich damit zu beschäftigen. Ich habe dann... Ich weiß gar nicht, wie ich dann in Bücher oder ich habe mir einen deutschen Koran besorgt, habe dann gelesen. Also es war dann schon in meinem Kopf. Und dann, ja, subhanallah, wie, sage ich mal, das Schicksal spielt, hat mich dann eben jemand angesprochen, eine Frau angesprochen.
Ich habe Gänsehaut bei dieser Stelle.
Beim Kinderarzt.
Ich hatte zum ersten Mal, glaube ich.
Und das ist, ja, die Tante Maria, meine beste Freundin, die mich dann schon länger auch beobachtet hat, weil irgendwas ist mit der Frau irgendwie. Ich habe mir gedacht, die hat so ein dunkles Kind. Und sie selber war halt gerade zum Islam konvertiert, sozusagen.
Also
und
sie war die Kinderärztin von deinem Sohn?
Nein. Sehne mich gerade an Loriot mit dem Lottemann.
Also ich Geschichte dachte, da. Kinderarzt.
Nein, also ich...
Sie war
ich,
beim Kinderarzt?
Sie war beim, so. Ich war beim Kinderarzt, sie war auch bei diesem Kinderarzt. Und sie hatte mich wohl vorher schon öfters mal beobachtet in Darmstadt halt, wo ich dann war beim Kaufhof oder was.
Darmstadt hat sie schon, ist eine kleine Stadt.
Ja. Genau. Hat sie mich schon Frankfurt gesehen und hat gemerkt, irgendwas ist mit der Frau. Also sie hat so ein dunkles Kind und irgendwas war einfach.
Sie hatte das Bedürfnis, sich anzusprechen.
Genau, und hat sie mich angesprochen und es war dann, ja, irgendwie, dann ging es so langsam, kam der Stein ins Rollen einfach. Ja, sie war gerade konvertiert, hatte gerade mit dem Gebet angefangen und ihr Mann ist halt auch, hat einen türkischen Background, aber war in Deutschland aufgewachsen und hatte ich so Zugang einfach zu einer Frau, die eben gerade den Islam angenommen hatte und Deutsche war, so wie ich, Bio-Deutsche, auch Einzelkind. Also einfach so dieses, dass wir waren auf dem...
Auch Einzelkind.
Auch Einzelkind, ja auf demselben Level einfach. Und da habe ich dann so gemerkt, da konnte ich es irgendwie annehmen. Also ich habe mich dann, wir haben uns dann getroffen, wir haben viel geredet auch.
Was man auch dazu sagen muss, ist, dass ihr beide Kinder im selben Alter circa hattet.
Genau, ja. Sie hatte eine Tochter, ihre Tochter ist sozusagen genauso alt wie dein Bruder gewesen. Das war dann wirklich nur ein paar Tage Unterschied.
Die Tochter
ist auch
jetzt
noch dazu.
Meine beste Freundin.
Genau.
Ja.
Ja, und dann weiß ich nicht. Also ich habe dann immer mehr das Bedürfnis bekommen, nachdem ich so viel Fragen auch beantwortet bekommen habe und mich für mich dieses Bild dann einfach sich immer mehr verfestigt hat und ich gemerkt habe, boah, hey, das ist es eigentlich. Das ist ein, nachdem ich gesucht habe und Christentum nicht gefunden habe. War alles logisch für mich. Es gab diese Dreifaltigkeit nicht, es gibt nicht mehr die Kirche, ich kann direkt mein Anliegen zu Gott gehen. Ich zur Religion zu konvertieren war einfach, einfach nur die Schahada sprechen. Und da habe ich nämlich dann auch nochmal, da muss ich kurz zurückgehen, noch so ein traumatisches Erlebnis von der Kirche einfach, weil ich ja nicht bei der Kommunion war und wir mussten damals in der Grundschule jede Woche in die Kirche. So. Und wenn du die Kommunion nicht, also wenn du bei der Kommunion warst, bist du dann offiziell in der Kirche aufgenommen. Und wenn du in die Kirche gehst, gibt es dann immer so dieses Abendmahl, heißt das dann. Also das hat der Jesus damals mit seinen Jüngern gemacht, also das nach christlichem Perspektive. Und dann steht der Pfarrer da und die Leute gehen nach vorne, nehmen sich die Oblade, essen das Leib Jesu und setzen sich dann wieder zurück. Und ich durfte das nicht machen. Weil ich war
Du
nicht,
bist ausgeschlossen.
ich war sozusagen auf dieser Kirchenbank gesessen. Die anderen sind dann immer nach vorne gegangen, haben sich dann auf diese Bank gekniet, haben dann irgendwie so gebetet. Ich habe gedacht, was machen die da? Also ich kann mich, das war mein Erlebnis an Kirche. Einfach nur
Krass.
mal so zurück. Das hat mich dann auch. Und ich habe gemerkt, okay, das gibt es alles im Islam. Ist einfach ganz einfach. Und dann habe ich, ja, ich weiß, ich hab damals dann die Schahada gesprochen und dann,
So schnell.
das war dann, ich weiß nicht, in welchem Zeitraum das war. Das waren vielleicht, ich weiß das gar nicht mehr, ein paar Monate.
Krass. Aber was war die Frage, die du beantwortet bekommen hast, die bei dir so einen Switch gemacht hat? Oder wie viele, oder wahrscheinlich sind es wahrscheinlich mehrere Fragen, aber was waren die Fragen oder die eine Frage, die diesen Switch in dir so verursacht hat?
Also ich glaube, ich merke immer mehr, wenn ich mir so andere Geschichten jetzt angehört habe über Leute, die zum Islam konvertiert sind, zumindest Frauen, weil Männer haben oft eine andere Geschichte, bei denen ist das so ganz rational. Bei den Frauen ist es eher so ein bisschen emotionaler. Also oft, die letzten, wie ich mir angehört habe, geht es immer um diese Dreifaltigkeit, dass die nicht erklärt, dass die dir nichts bringt oder dass du einfach merkst, hey, was willst du, was ist das? Ja, kann dir keiner richtig erklären. Und dass Jesus Sohn Gottes ist. Das waren für mich diese zwei Sachen, wo ich gemerkt habe, wie kann es Gott geben, wie kann der einen Sohn haben? Und ich glaube, das sind bei vielen immer diese Knackpunkte, das macht keinen Sinn. Das bringt keinen Sinn. Und Kirche, das war für mich auch noch ein Punkt, der Kirche, wieso? Und wenn ich irgendwelche Sünden begehe, muss ich zum einem Menschen gehen, der mir meine Sünden verzeiht? Wie geht das bitte? Der hat vielleicht selber Sünden, warum soll ich das machen? Also das hat für mich irgendwie, das war es irgendwie nicht.
Und wie war das mit den Rechten der Frau im Islam? Weil das war ja am Anfang auch so ein Thema für dich, oder?
Ja klar,
Wie hat sich
aber
das verändert?
interessanterweise war das schon so, dass das dann für mich irgendwie so nicht mehr so. Ich habe ja dann auch gesehen, sage ich mal, wie Mary mir gelebt hat mit ihrem Mann. Und ich habe damals auch viele Fragen
Also deine
gestellt, ja.
Freundin.
Ja,
Ja.
genau. Viele Fragen gestellt und habe dann gemerkt, dass es erstmal nicht unbedingt so ist, aber das war, glaube ich, fast sogar so nicht so vorrangig, weil das andere, diese Logik des Glaubens oder einfach diese Einfachheit, das hat mich einfach total fasziniert. Und irgendwie war es ja in mir drin. Also es ist ja diese Fitra. Es war irgendwie in mir drin, dass ich gemerkt habe, es macht keinen Sinn, ohne irgendwas, ohne Glauben zu leben. Aber ich habe es halt nicht gewusst, was, weil Buddhismus war auch nicht so richtig für mich und Christentum, wie gesagt, habe ich ad acta gelegt. Und das andere war für mich halt so schwammig, der Islam. Und als ich dann näher damit in Berührung gekommen bin und gemerkt habe, was eigentlich die wesentlichen Punkte vom Islam sind, da habe ich dann, und ich wusste aber, okay, das Christentum ist ja auch ein Teil davon. Also es ist ja jetzt nicht was ganz anderes, ja, es ist ein Gott. Dann war dieses Thema Frauensache, glaube ich, sogar erstmal gar nicht so relevant für mich, weil ich das andere viel wichtiger war.
Das ist dann danach gekommen.
Ja, das kam dann danach. Es war Schritt für Schritt. Also es war nicht ein leichter Weg, weil Glauben, also das hat was mit Fallen lassen zu tun und Glauben an etwas, was man ja, also Gott kann man nicht sehen. Also das heißt, du musst einfach nur annehmen, dass er da ist. Das ist nicht irgendwas, was du beweisen kannst, ja. Und dann gibt es natürlich, klar, dann gab es Regeln, ganz viele
Das
klare
würde mich
Regeln.
jetzt auch interessieren,
Genau.
wie das für dich war, weil es am Anfang, wenn man die Regeln nicht kennt oder ist ja, oder weiß nicht, zum Beispiel Alkohol getrunken hat, ist es ja dann viel für einen erstmal. Wie war das für dich? So, hast du das Step by Step gemacht oder war das für dich gar kein Thema? Ich sag, ja, da, weißt du, was ich meine?
Also, Thema Alkohol, das war für mich komischerweise gar kein Thema. Also, ich habe früher Alkohol getrunken, klar, ich war keine Muslima und das war ganz normal. Aber es hat mir nicht gut getan. Und von da war das für mich eher so eine Erleichterung eigentlich. Wissen, okay, ich
Okay.
trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Ich brauche den auch eigentlich überhaupt nicht. Ich brauche
Und
den nicht.
Schweinefleisch, ich weiß die Antwort, aber
Ja, gut,
Schweinefleisch.
Schweinefleisch war deswegen kein Thema für mich, weil ich eh schon mit 17 Jahren vegetarisch lebe. Also beziehungsweise ich habe jetzt dann Fisch, esse ich eh ab und zu mal, aber ich habe mit 17 beschlossen, ich will kein Fleisch mehr essen. Also das war sowieso gar kein Thema für mich.
Bist du immer noch
Ich bin es immer
vegan?
noch. Hast du gar nicht mitbekommen? Also,
Nee.
echt nicht?
Ah, deswegen.
Was deswegen?
Deswegen die Becher aus IKEA. Ach so.
Ich koche schon auch Fleisch. Also ich meine, wenn du Besuch kommst, mache ich.
Ich esse echt gar kein Fleisch.
Ich esse gar kein Fleisch, gar nicht. Null. Also auch nicht.
Fisch
esse ich ab und zu schon. Ich bin auch, als Kind war ich auch nicht so ein Fischfreak. Das hat sich mittlerweile etwas gelegt, aber ich bin trotzdem noch ein bisschen, also das heißt, was manche Fischsorten angeht, ein bisschen im Monk.
Ja.
Ich mag nicht alles. Aber. München ist auch kein Fleisch.
Fleisch.
Ja gut, aber manche sagen, manche Arab fragen mich aber immer noch.
Ob Hühnchen. Also immer in Marokko wurdest du immer gefragt, ob Hühnchen, ob du auch kein Hühnchen isst.
Ja, weil für die ist halt Fleisch ist für die Lamm oder Rind, aber also Hähnchen ist kein Fleisch.
Krass, irgendwie. Das wusste ich nicht.
Ja.
Genau, also das war für mich kein Thema.
Du hast an die Shahada gesprochen. Wo war das? In welchem Setting? Oder?
Das war zu Hause bei mir.
Zu Hause?
Genau, da war mehr mit ihrem Mann da und dann habe ich die Shahada gesprochen.
Okay, war da ein Imam dabei?
Nein, nur so zwei, also einfach da, genau. Einfach nur ein Zeuge sein oder so.
Okay, das heißt, du hast sie gesprochen und dann warst du Muslimin.
Dann war ich Muslima, genau.
Und wie war das Gefühl für dich?
Ja, ich glaube, ich kann mich gar nicht so richtig daran erinnern. Es war schon irgendwie, ein gutes Gefühl. Ich habe mich gut gefühlt.
Okay.
Aber es war schon so, okay, jetzt geht's weiter halt.
Jetzt geht's weiter, genau. Wie war das erste Jahr so für dich?
Das erste Jahr, also ich meine, gut, war der Anno war auch klein und das waren so die Anfänge einfach, ja, also wie man halt...
mit einem Kind noch dazu.
Ja. Also ich meine, das erste Jahr war dann, das ist so dieses Komprimieren einfach, dann ist erstmal alles haram. Also ich meine, das war dann einfach auch so ein Widerspruch, weil ich erinnere mich noch, wir waren dann irgendwie im Bürgerpark auf dem Flohmarkt und ich habe Gitarre gehabt, ich habe Plattensammlung gehabt, ja, war für meine Leidenschaft.
Mhm.
Also alles, was irgendwie, wie soll ich sagen jetzt, in Verruch auch ist im Islam, ja, dieses Musik ist ja immer so ein großes Thema, das war alles haram, das musste erstmal alles weg. Also ich musste mich sozusagen erstmal komplett reinigen und von allem befreien.
Das musstest du gleich, also was heißt mussten, aber hast du das dann gleich gemacht oder warst du Step by Step?
Ich glaube, du bist ein bisschen extremere Schiene.
Das war nicht extreme Schiene. Das war keine extrem. Also extrem war es jetzt irgendwie nicht, weil also für mich war es zum Beispiel, also das, bei manchen ist das ja auch so Thema, dieses Kleidungsthema dann ein Thema gewesen. Das war für mich nicht so. Also ich habe mich dann schon auch, ich habe lange Sachen angehabt jetzt, aber jetzt oder beziehungsweise ganz am Anfang hatte ich auch noch kurz an und das. Also war jetzt nicht sofort, aber es war halt einfach im Laufe der Monate einfach, ja. Das hat sich das so entwickelt, weil auch Mary war damals auch erst so, also in den Anfängen einfach, ja. Wir haben das eigentlich zusammen dann gemacht und damals gab es in Darmstadt auch so ein Zentrum für Frauen. Ich weiß, da war ich dann im Sommer auch hingegangen, so. Da gab es ja noch nicht so viel Literatur. Das gab es ja alles damals noch nicht im Deutschen. Das gab es nicht.
Mich würde voll sehr interessieren, wie war das erste Gebet, also die erste Kommunikation mit Allah?
Das ist eine gute Frage.
Ja. Also ich überlege jetzt, ich habe damals so ein Buch gehabt, ich glaube, das habe ich sogar immer noch, also für Kinder halt, wie Kinder das Gebet lernen.
Ja.
Und dann habe ich halt, da habe ich dann irgendwie die Fatiha halt mit dem Buch noch dann irgendwie, weißt du, so gemacht. Weil auch Arabisch, ich meine, das war für mich auch völlig fremd, ja.
Hast du auch die deutsche Bedeutung gelernt oder war das am Anfang nur Arabisch und du hast das Gebet gemacht?
Ja, das Deutsche schon auch. Also das auch schon
gelernt. Das war dir wahrscheinlich auch wichtig, oder? Dass du
ja,
das
schon,
verstehst.
Aber trotzdem, also es ist da nicht immer alles hängen geblieben, aber es ging einfach so dieses Ritual einfach dann so zu machen. Dass ich jetzt sagen kann, dass ich mich jetzt genau an dieses Gebet erinnern kann, das war es nicht. Also, sondern eher einfach diese allgemeine Tatsache einfach, dass ich zum Islam konvertiert bin, ja. Weil das mit dem Gebeten, das war für mich auch schon auch ein Weg, weil das war für mich auch neu, ja. Also andere haben jetzt, sage ich mal, im Christentum vielleicht auch diese Gebete immer gehabt, das hatte ich irgendwie nicht. Also für mich war das schon so, dass es erstmal wie so ein Ritual einfach war, dass ich da so reingefunden habe. Also es war, deswegen sage ich ja, es war Schritt für Schritt. Es war jetzt nicht so, wow, jetzt mache ich alles und alles ist toll. Nein, so war es nicht.
Ja.
Ja, weil ich habe schon auch gemerkt, es gab in mir drin auch einfach Widersprüche, die mit der Gesellschaft zu tun haben und auch als Frau, ja, weil du musst dann schon nicht erstmal ordnen, ja, was ist sicher deine Rolle, und da habe ich dann schon gemerkt, es gab Widersprüche in mir drin. Oder
welche zum Beispiel?
Na, also das mit dem Kopftuch kam dann schon auch, war auch so ein Thema für mich halt, und ich meine, das steht im Koran drin, okay, man soll als Frau einen Hijab tragen.
Dazu kommen wir dann noch.
Ja.
Genau.
Ja. Und das habe ich am Anfang auch erstmal so ein bisschen an der Akta gelegen und dachte so, so muss das die Frau machen und okay, was mit dem Mann und also das.
Also einfach Sachen, die mit dem Islam gekommen sind, die für dich so auf den ersten Blick einfach sehr viele Fragezeichen verursacht haben.
Ja, es war einfach fremd.
Ja, irgendwie. Ich glaube jetzt nicht auch fremd, weil ich glaube auch viele Muslime, die mit dem Islam geboren sind, also mich inkludiert, gibt es viele Sachen, die der Islam oder beziehungsweise wo Allah im Koran genau Sachen gesetzt hat oder Gesetze gesetzt hat, wo man sich hinterfragt, warum ist das so? Also, oder warum, wo man sich Fragen stellt, so, warum ist das so, warum ist das haram, warum ist das halal, warum ist das, soll ich das eher nicht machen und das eher machen? Und da fragt man sich schon oft so, es ist oft, aber man fragt sich halt, okay, warum ist das so? Und ich glaube, bei den Nicht-Muslimen, wo der Islam noch ganz fremd ist, mit dem sie gar nicht aufgewachsen ist, ist das dann nochmal so ein anderes Level. So, deswegen kann ich das nachvollziehen. Also es ist jetzt nichts Fremdes, nur dass man das versteht, dass auch Muslime oft Sachen hinterfragen. Und ich finde, das gehört auch manchmal zum Prozess dazu.
Absolut, ich finde das schon auch. Also, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu, auch bei den Muslimen oft. Ne? Das ist eben, aber ich denke, dass es auch gut ist, es zu hinterfragen und es auch ein Recht ist, dass man es wissen will, weil man muss ja auch immer die Absicht sehen, die dahinter steckt. Ja? Also, gerade wenn man jetzt zum Beispiel eben aus einem anderen Kulturkreis kommt und das für einen fremd ist, dann will man es auch wissen. Und ich meine, das Ding ist ja auch, wenn man dann auch jemanden hat, der es einem vielleicht auch irgendwie erklären kann, dann legt sich ja so einfach mal so dieses Gefühl erstmal auch. Und ich habe dann auch gemerkt, wenn ich mich dann ergeben habe einfach, es hat was mit ergeben zu tun. Ja. Sagen, okay, es gibt Dinge, die einfach, ich bin jetzt konvertiert, das ist mein Schöpfer, er weiß es besser als ich, dann, danach war Ruhe.
Ja.
Ich denke, das hat jeder kennt das, der Muslim ist einfach, du gehst einen Schritt und dann merkst du, es tut mir gut, es ist gut. Mhm. Und dann verstehst du auch diese Hikma, die dahinter steckt, ja, die Allah sozusagen einfach, diese Weisheit einfach, warum es so ist. Die verstehst du aber erst dann, wenn du den Schritt getan hast.
Ich habe das auch also gehabt, so Sachen hinterfragt. Jetzt nicht, dass ich nicht dran geglaubt habe, ich wollte einfach verstehen, warum. Nicht, weil ich nicht an Allah und seine Macht geglaubt habe oder an den Propheten, sondern weil ich einfach wissen wollte, okay, warum ist das so oder warum ist das verboten? Und immer wieder, wenn ich diese Frage hatte und recherchiert habe und einfach die Antwort gefunden habe, war so, bam, sit down. Und dann war so immer wieder, und mittlerweile gibt es Momente, wo ich gar nichts mehr hinterfrage, weil ich weiß, es hat irgendeinen Grund, es hat irgendeinen Sinn. Ich muss nicht immer gleich verstehen, warum. Weil Allah ist allwissend und er weiß es am besten und man vertraut am Ende des Tages nur auf ihn.
Meine nächste Frage wäre, wie dein Umfeld reagiert hat zu deiner Konvertierung?
Naja, es war jetzt erstmal nicht so sichtbar, ne? Also ich bin jetzt da nicht mit dem Schild rumgelaufen. Ich bin konvertiert, weil ich muss dazu sagen, dass dadurch, also ich war in Marburg, habe da gearbeitet und dann bin ich aber zum Studium nach Darmstadt gegangen. Und dann waren da wieder ganz andere Leute, sag ich mal, da. Und dann war ich aber dann sozusagen schon schwanger. Und ich habe diese Studienzeit, das war halt 2 Semester war ich an der FH und habe diese Zeit da verbracht.
Schwanger mit mir, oder?
Nein, mit Anwar. Ja. Das war ja am Anfang.
Sie redet ja gerade noch von ihrer Konvertierung. Danke, sie ist so schwanger mit mir.
Du warst noch irgendwo, deine Seele war doch schon irgendwo, aber du warst noch nicht.
Entschuldigung, Marburg.
Darmstadt gezogen, habe dann wegen dem Studium und dann hat sich das Umfeld sowieso komplett geändert. Und als ich dann konvertiert bin, es gab in Darmstadt noch nicht so viele Berührungspunkte einfach, ja. Und weil ich dann aufgehört habe mit dem Studium, hatte ich mit den Leuten eigentlich auch nichts mehr zu tun. Von daher hat sich das alles neu formiert. Da habe ich die Miriam kennengelernt. Also es hat sich dann eigentlich weil ich eh schon einen Ortswechsel hatte, war das nicht unbedingt ein Thema. Aus alter Zeit schon, also ich weiß, ich hatte aus eine alte Kollegin von mir früher, die da schon ein bisschen kritisch war.
Okay.
Also es war schon so, also sie hat mich so gelassen, wie ich bin, aber es war so, ja. Also meine Eltern haben am Anfang, also es war irgendwie, wie soll ich das sagen, wie ich mich erinnere. Also ich glaube, es ist so ganz, überglücklich waren sie jetzt irgendwie auch nicht, aber da ich jetzt doch nicht so sichtbar nach außen den Muslima war, war es jetzt erstmal so okay, ja. Mhm. So. Meine, es war, sie waren so ganz zufrieden, waren sie nicht, aber ja. Weil es war, hat natürlich irgendwie so ein bisschen Entfremdung. Jetzt hatte ich schon jetzt einen ausländischen Mann und
ja.
Es war halt einfach alles ein bisschen neu und viel. Und nach 2 Jahren war es so, dass ich dann irgendwie morgens aufgewacht bin und habe gesagt, so, und jetzt zieh ich das Kopftuch auf. Weil vorher wollte ich es nicht, weil ich habe gearbeitet im ASB, im Hort-Bereich und ich habe immer gedacht, boah, nee, Kopftuch aufziehen, da verliere ich meinen Job, kann ich nicht, will ich nicht. Aber irgendwie hat mich das Thema so beschäftigt und es war dann wirklich so von Allah. Also ich bin einfach morgens aufgewacht und habe gesagt, so, ich zieh es an und ich lasse es auf und ich gehe jetzt so an die Arbeit und das war's jetzt.
Aus dem Nichts.
Aus dem Nichts, einfach so.
Stark.
Wirklich, das war einfach, daran kann ich mich noch total erinnern, ich bin morgens aufgewacht und da war so stark dieses Gefühl, ich will das jetzt aufziehen. Ich will mich sichtbar machen, ich will, dass ihr seht, ich bin Muslima und ich bin stolz darauf.
Hast du schön gesagt.
Ja, es war wirklich so. Das ist auch jetzt immer noch so.
Weil du recherchiert hast oder weil du vorher gewusst hast, warum das Kopftuch im Islam Pflicht ist, sondern
Das wusste ich schon. Also das war schon so, dass mir die Sura klar war.
Nee, die Erläuterung der Sura war dir klar.
Die war mir schon klar. Und es war auch niemand da, der irgendwas gesagt hat. Also auch dein Vater hat jetzt nicht gesagt, zieh das Kopftuch auf. Überhaupt gar nicht. Das war kein Zwang oder irgendeine Art und Weise. Das war einfach nur von mir dieser Wunsch, ich möchte erstes Mal es tun, weil es ja eine Pflicht ist, weil es im Koran steht und weil ich auch sichtbar sein will für die anderen. Ich will, dass die anderen sehen, dass ich Muslima bin. Ich will das zeigen. Also vielleicht war es auch ein bisschen auch eine Abgrenzung. Also damals war es ja auch so ein bisschen dieses, ja, okay, man will sich abgrenzen. Ist nicht Abgrenzung in dem Sinne, aber auch, ich meine, der Hijab ist ein Schutz. Er ist ein Schutz einfach, ja. Und alles in allem, ich möchte gerne einfach Allah näher sein und ich möchte auch sichtbar sein. Und ich bin stolz drauf. Ich will es zeigen.
Das merkt man bis heute.
Ja, nee, also es war auch so. Ich glaube, ich ziehe es auf und ich lasse es an. Es war nicht so dieses, es gibt ja manche, die dann so, jeder hat einen anderen Weg. Ich will das jetzt überhaupt nicht bewerten. Also meiner ist nicht schlechter oder besser, wie irgendein anderer Weg. Aber manche haben ja so diesen langsamen, die ziehen dann irgendwie eine Mütze auf und dann wird es immer mehr. Bei mir war es so, ich ziehe es auf und ich weiß, ich ziehe es nicht mehr ab. Das ist so. Ich werde es auch nicht wieder, es war keine Probe. Es war klar, ich ziehe es auf und ich lasse es auch auf.
Und seit wann trägst, wie lange trägst du es jetzt schon?
Da war dein Bruder ein halbes Jahr alt. Das heißt, vor 27,5 Jahren oder 28, ja, 27,5 Jahren war es.
Stark. Und du bist dann mit dem Kopftuch in die Arbeit gegangen?
Genau, ich bin dann mit dem Kopftuch an die Arbeit gegangen, das weiß ich noch. Und dein Bruder war damals in der Krippe, das heißt Krippe, war 2 Jahre alt. Und ich weiß, ich hatte eine Mutter dort auch, die ihre Tochter dort hatte, die einen iranischen Background hatte und die hat mich gesehen und die war total schockiert.
Eine Mutter mit iranischen
Background? Sie hatte einen iranischen Background, diese Mutter, also die hat ihre Tochter auch in der gleichen Gruppe gehabt, wie damals sein Bruder war. Und sie hat mich gesehen und sie war absolut schockiert, dass ich, wieso ich als Deutsche ein Kopftuch aufsetze, wo sie, also das war ja damals, da waren auch einfach diese Revolutionen, alles im Scharen. Also es war halt eher so die dann
sie
hat dafür gekämpft, das abzusetzen und ich ziehe das auf. Also sie war komplett
schockiert, aber sie hat sich nicht geäußert.
Doch, hat sie ja, sie hat es ganz klar geäußert. Daran kann ich mich auch sehr gut erinnern, dass sie wirklich, das war das Erste, sie war wirklich sehr schockiert. Und es war auch so, dass, also meine Kollegen haben das relativ locker aufgenommen, muss ich sagen. Und auch die Kika-Leitung, die Hanna hieß, sie war auch total lieb. Es war überhaupt kein Problem. Wer ein Problem dann gemacht hat, waren 2 Mütter von 2 Mädchen aus meiner Gruppe, die also dann auf einmal das Gefühl hatten, boah, ihre Kinder werden jetzt auch zum Islam, keine Ahnung, übertreten, wenn sie mich sehen, ja. Und ich weiß, das war auch lustig, weil ich hab dann auch mein Gebet gemacht, ja. Das war irgendwie für mich, und ich weiß noch, ich hatte auch so ein, war auch ein türkischer Junge bei mir in der Gruppe, die haben jetzt damals nicht so praktiziert oder so weiter einfach. Und der hat dann einfach, von dem war das einfach ganz klar, ich bin jetzt halt Türkin geworden, ja. Das war halt so, das war so lustig, weil die Kinder sind damit ganz locker umgegangen, ja. Für die war das einfach, ja, okay, es hat die Nikolai
gesagt. Es hat Türkin jetzt.
Es hat Türkin jetzt, ja. Ist halt so.
Also,
cute. Ja, so, das weiß ich noch. Für die Kinder war das okay. Das war Nikolai mit Kopftuch jetzt. Ich war nicht anders. Ja. Und ich muss wirklich sagen, dass ich denke immer noch, ich habe hohen Respekt vor diesem Mann. Und zwar gab es eine Leitung von dem, ich habe beim Arbeit des Samariterbund gearbeitet, das war eine Einrichtung vom ASB. Und der Geschäftsführer, Herr Finsel, ich weiß noch genau, wie er hieß, weil es gab Probleme und ich musste mit diesen Eltern reden. Und ich weiß noch, dieses Gespräch war eine Katastrophe. Also ich habe nachher geheult, die Eltern haben geheult.
Wirklich?
Die wollten wirklich ihre Kinder rausnehmen wegen mir. So. Und dann gab es einen Elternabend nur wegen mir.
Boah.
Und da war auch der Herr Finsel, der Geschäftsführer. Das
kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, es war krass, es war krass. Und es war aber wirklich so, der hat wirklich hinter mir gestanden. Der hat gemeint, nein, die Frau Rumpel ist, wie sie ist.
Herr Finsel.
Sie trägt das Kopftuch, aber sie hat sich nicht verändert. Das war wirklich stark. Und ich denke mir heute im Nachhinein noch, irgendwie würde ich ihm eigentlich jetzt, ich habe es nie gemacht, später nochmal irgendwie eine Nachricht schicken, um mich nochmal zu bedanken, wie dankbar ich dafür auch war oder vielleicht wie großartig ich das fand von ihm damals, ja. Dass er das,
stark,
ja wirklich. Ja.
Weil ich kann mir auch vorstellen, zu dieser Zeit war es auch nicht so locker wie jetzt, weil jetzt, ich meine, sicher haben wir noch, also Hijabis haben noch Probleme in der Arbeitswelt oder allgemein in der Gesellschaft und werden auch sehr viel nicht akzeptiert, aber trotzdem ist die Diversität halt einfach trotzdem krass aufgestiegen und ist krass stärker geworden. Deswegen kann ich mir vorstellen, zu deiner Zeit war das noch schlimmer, dass es so noch so fremd war und dass es schwieriger war. Das ist noch ein Zeichen, dass es stark von dieser Herrn...
Finsel hieß er. Das war in 98 oder 99 war es. Ich meine, das muss dazu sagen, es war noch vor dem 9-11. Was dann nach gewesen wäre, weiß ich nicht. Ja? Er ist so.
Stimmt.
Es war vor 9-11. Aber das war... Und dann, ja, ich weiß, ich glaube, die haben ihre Kinder wirklich rausgenommen. Also die Eltern haben ihre Kinder wegen mir rausgenommen.
Wegen dem Kopftuch, nicht
wegen dem Kopftuch, nicht wegen mir. Ja, gut, aber...
Ja, weil du es halt getragen
hast. Ich habe es halt, ich meine, es war schon ein bisschen harter Tobak, auch für mich, aber da die grundsätzliche Erfahrung mit dem Kopftuch eine gute war, eigentlich, weil war das dann, war schon für mich dann eine gute Erfahrung. Trotzdem war es natürlich irgendwie, war es schon cool. Es hat, war so ein, weiß nicht.
Und wie haben deine Eltern dann reagiert?
Ja, das war ein Cut. Also als ich das Kopftuch aufgesetzt habe, war es erstmal vorbei. Also war wirklich... Ein Jahr Pause.
Ein Jahr.
Ja, das war fast ein ganzes Jahr. Da hatte ich keinen Kontakt zu meinen Eltern.
Was meinst du mit der Pause?
Pause war, dass meine...
Kein Kontakt.
Kein Kontakt.
Wer hat denn abgebrochen?
Also eigentlich schon meine Eltern damals auch. Die wollten dann, das war ihnen zu viel.
Die haben das dann auch so formuliert.
Ja, ich kann mich noch an ein Telefongespräch so ganz dunkel erinnern. Aber es war einfach... für meine Eltern ein Schock.
Das mussten sie mal verarbeiten.
Das mussten sie mal verarbeiten, genau. Und ich musste das natürlich auch verarbeiten. Für mich war es auch ein Schock, dass ich dann, dass das so eine auf Ablehnung gestoßen ist. Aber
das heißt auch keinen Kontakt zu ihrem Enkel?
Also dieses eine Jahr, da, ja, irgendwie. Ich meine, gut, wir waren in Darmstadt, sie waren noch in Neu-Isenburg. Okay. Da war also, sag ich mal, auch damals noch eine räumliche Distanz auch da. Von daher, ja, aber das war schon, das war für deine Großeltern, war das schon ein harter Tobak damals.
Kannst du es nachvollziehen, dass sie so reagiert haben?
Also damals konnte ich es gar nicht, weil klar, ich hatte meine Perspektive, für mich war das schon ein Schock. Jetzt, umso älter man wird, umso mehr kann man dann natürlich, auch wenn die Kinder selber auch groß werden und so, kann man das dann vielleicht, kann man es nachvollziehen, ja, wenn man älter wird und reifer wird, einfach auch ein bisschen die Perspektive mal wechseln kann, ja. Und sagen, okay, wie ist es, wie fühlt es sich denn auf der anderen Seite denn an?
Ja.
Und ja, das wünscht man sich natürlich anders. Und es gibt auch andere Geschichten, wo die Eltern da ganz super drauf reagiert haben. Aber Ja, also es war dann schon so ein bisschen ein längerer Weg
Ja.
sozusagen bis dahin.
Und wie ist der Kontakt dann wieder entstanden?
Gute Frage. Das weiß ich auch nicht mehr. Also ich habe echt wirklich viel verdrängt, glaube ich, muss ich echt sagen. Also an den Dingen, die mich irgendwie traurig gemacht haben, glaube ich, da habe ich wirklich alles so zur
Ja.
Seite geschoben. Ich weiß nicht mehr, wie jetzt genau der Punkt war, weiß ich nicht mehr genau, kann ich jetzt echt nicht sagen, aber irgendwie gab es da wahrscheinlich irgendeinen
Okay.
Berührungspunkt
Und sie haben es
oder
dann
einen
einfach so
Anlass.
hingenommen. Also.
Ja, es war so eine langsame Annäherung halt einfach. Ich meine, wie gesagt, es war ja schon so, dass dann mein Papa damals immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten auch mit mir hatte, sich sehen zu lassen mit mir.
Mit mir dann
Das,
auch, als ich
ja,
dann das
genau.
Kopftuch
Das kam dann das
getragen habe.
nächste. Das war dann noch
Hast du
mal so
auch schon mal
dieses,
erzählt?
ja, also das war für meinen Vater noch schwieriger, wie für meine Mutter, sich in der Öffentlichkeit auch mit mir sehen zu lassen einfach. Aber dadurch, dass es noch eine räumliche Trennung gab, weil wir nicht in derselben Stadt waren, war das jetzt mal so, ja. Ich weiß es nicht mehr so genau. Also es gab nicht so viele Stress wahrscheinlich einfach und irgendwo gab es dann einen Berührungspunkt, wo es dann so langsam wieder irgendwie wir uns wieder angenähert haben einfach. Aber wie gesagt, ich habe da auch, glaube ich, viel verdrängt, weil es war natürlich für mich schmerzhaft. Ja, es hat mir wehgetan. Ich habe mich abgelehnt gefühlt einfach. Weil, also wünscht sich von deinen Eltern, dass sie dich lieben, ja, egal wie du bist, was du tust, was du machst. Und das war halt erstmal nicht so. Und dann war für mich, habe ich da, glaube ich, einfach mit diesem Schmerz konnte ich nur so umgehen, dass ich das einfach komplett irgendwie so weggeschoben habe einfach, ja.
Vielleicht kannst du dich deswegen nicht mehr dran
Ja, es
erinnern,
ist so.
weil
Also
du
ich
es
glaube, das ist
verdrängt hast,
so.
das Gefühl.
Ja, also manche Sachen habe ich dann einfach irgendwie.
Aber wie sind Sie danach umgegangen? Also, wie gehen Sie jetzt damit um, beziehungsweise dein Vater? Oder sagen wir Jahre danach?
Ja, also das hat lange gedauert schon. Also es war ja auch so, dass, okay, dann waren wir erstmal in einer Stadt zusammen, in Darmstadt, aber dann bin ich ja nach, dann sind wir dann weg nach Wien gegangen, ja. Und dann,
Aber da waren die Amina schon ja da.
da war die Amina schon da, genau. Aber dann bin ich ja auch wieder weggegangen. Also das heißt, irgendwie, sie sind gekommen und ich bin dann weg, ja. Ich habe das damals gar nicht so empfunden, dass das irgendwie für meine Eltern auch vielleicht, dass es ihnen auch wehgetan hat, dass ich weggegangen bin, weil meine Eltern haben das nicht so geäußert. Aber irgendwie im Nachhinein, denke ich, war es schon auch so,
Dass du Deutschland verlassen hast?
dass meine Eltern da schon auch das traurig fanden. Also mein Vater hat es mir so im Nachhinein mal irgendwann, meine Opa hat es mir so ein bisschen
Ja,
so
sicher.
gesagt, ja. Also das war nicht so
Die
ein Thema.
einzige
Aber
Tochter,
ich war so mit
die
mir
weggegangen
beschäftigt.
ist.
Ja, ich
Ja.
meine, wenn man jung ist, ja, dann sieht man halt sich selber nur, ja. Also das
Ja.
ist normal. Jetzt habe ich auch die andere Perspektive, einfach wo ich jetzt Mutter bin und älter bin und ihr erwachsen seid und ihr vielleicht auch, wenn ihr gegangen spielt, vielleicht irgendwie mal wegzugehen, das mich dann traurig macht. Also ich kann es jetzt äußern, ja. Meine Eltern haben das nicht gemacht oder
Ja.
die Religion hat schon auch dazu beigetragen, dass man eine Grenze spürt einfach. Da war
Ja.
irgendwie eine Grenze, ja.
Ja. Und so auch besuchen gekommen dann.
Genau, die sind auch zu Besuchen gekommen.
Und das war dann auch eigentlich
Das war
nicht
eher
mehr so viel
okay.
Thema.
Nee, also als ich zu uns
Ja.
gekommen bin, war es kein Thema. Aber gut, es gab andere Beweggründe, warum wir auch dann weniger auch in Deutschland waren, weil das einfach deine Oma auch nicht so konnte. Das war für sie alles viel zu viel. Sie sind älter geworden, das kam auch dazu. Der Opa hat den Unfall, dann ging es ihm auch nicht gut. Also es gab einige Sachen einfach zusammen, die dann dazu beigetragen haben, dass es für sie, wenn ich sichtbar war in Darmstadt, einfach für den Opa zumindest damals auch wieder sehr, sehr schwer war. Da gab es ja dann eh auch so ein Erlebnis, wo er dann einfach
Ja.
weggegangen ist, weil er nicht wollte, da, dass wir gesehen werden mit ihm. Das war für mich auch sehr schmerzhaft.
Ja.
Also das hat mir sehr weh getan.
Aber
Und
jetzt kannst du es nachvollziehen oder nicht?
ja, also ich kann es nachvollziehen auf der einen Seite. Sag ich mal, ich kenne auch die Geschichte von meinem Vater, deswegen weiß ich auch, woher das auch kommt. Aber ja, das gehört einfach dazu. Ist
Ja,
einfach so. Das kann ich
ja.
nicht mehr wegdenken. Es war halt einfach so.
Ja.
Punkt.
Und wie hat die Familie Marokko reagiert? Das ist ja das andere Extrem
Ja,
wieder, oder?
genau. Ja, in Marokko war es das andere Extrem, genau. Also da war es dann
Echt?
eher so,
Echt?
ja, zur damaligen Zeit auch viele haben da auch nicht so Kopftuch getragen. Da war ich, das war eher so, Okay, Nicola zieht jetzt ein Kopftuch auf. Also für manche war ich dann auch eine Inspiration, ja?
Ja, das stimmt. Das haben mir auch sehr viele erzählt.
Weil sie haben sich dann geschämt.
Aus der Familie. Von
ja, das waren halt Tanten, sag ich jetzt mal auch. Damals, das waren auch so die Zeiten, ja? In Marokko war das früher auch dann normal, dass man unter Cousins oder so, das Cousin, das dann war auch, hat man auch das Kopftuch nicht aufgehabt.
Ja,
damals.
Bei uns genauso. Ja.
Genau. Und das hat sich aber dann erst so mit dem Laufe der Zeit, und ich glaube schon, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt war, ja, das war jetzt nicht ich, aber es war zumindest mal so, dass sie manche zum Nachdenken angeregt worden sind. Ja, okay, ist schon irgendwie, ne, jetzt die Deutsche da, ja, die trägt jetzt das Kopftuch und ich selber hab's nicht, ja.
Ja, sicher, ja. Dass das zum Nachdenken bringt.
Genau.
Das Familie in Marokko hat sich gefreut.
Die haben sich gefreut.
Also erstmal, dass du zum Islam konvertiert bist und dann, dass du das Kopftuch aufgesetzt hast, ja, oder?
Beides, genau. War schon so.
Okay. Ja.
Krass. Gibt es Punkte im Islam, wo du sagst, das kann ich mich sehr gut erinnern, das hat mich sehr überzeugt, beziehungsweise das ist sehr bei mir hängen geblieben, ob das jetzt, keine Ahnung, ein Hadith war, eine Ayah war oder eine Situation war, wo du so dich auch an die Religion näher gefühlt hast? Da gibt es sich irgendwie.
Ich würde sagen, der Ramadan war immer diese Zeit, die besonders war, weil einfach natürlich ist das jetzt vielleicht auch oberflächlich, wenn dieses gemeinsam das Fasten brechen, das war alles immer besonders, auch wenn du Menschen einlädst, also Geschwister einlädst. Weil ich das halt früher nicht so hatte, auch aus meiner Kindheit her, weil ich Einzelkind war, meine Mutter eh auch nicht so diese, für sie war das immer schwierig, sie wollte das nicht. Aber ich hatte damals auch schon gesagt, dass ich immer so auf der Suche war nach dieser Familie. Es war immer klar, wenn ich heirate, ich will nicht nur ein Kind haben, ich will mehr Kinder haben. Und das war dann immer ganz besonders im Ramadan, dass man sich einfach trifft, dass man sich einlädt und gemeinsam betet. Und diese Ramadan-Zeit ist für mich schon eine Zeit gewesen, die da prägt. Und was auch damals in den Anfängen haben wir uns auch öfters getroffen, weil es auch mehrere, wir haben dann zusammen einfach auch islamische Bücher gelesen. An diese Zeit erinnere ich mich wirklich sehr gerne zurück, weil da war noch so viel Baraka, weil ihr wart klein, da hat man einfach Zeit gehabt, ja. Mhm. Das ist jetzt einfach nicht, man ist jetzt, bin ich älter, ich habe mehr Stress wie vorher eigentlich. Ja, es ist so. Wenn man älter wird, hat man mehr Zeit, aber eigentlich habe ich jetzt weniger Zeit wie früher. Warum das so ist?
Ja.
Naja, gut, erstmal, du hast die Arbeit, dann, okay, bin ich Omi, dann habe ich noch meinen Papa, auch da will. Also,
ja.
Ist so.
Fulltime-Job.
Genau.
Ja.
Lebst du die Religion heute? Hat sich da einiges verändert bei dir im Unterschied zu damals?
Also, es hat sich schon was verändert. Oh ja, doch, muss ich schon sagen. Also, wie gesagt, ich habe ja auch erwähnt früher, dass am Anfang erstmal alles Reinigung weg. Und dann ganz am Anfang hat man auf so banale Dinge geguckt beim Essen. Ja, ist da, was ist da drin? Und das darf ich nicht essen. Und da muss ich ganz genau bohren. Und muss das so sein? Und muss das so sein? Also da habe ich alles hinten, oder wir alle haben das gemacht, hinten und vorne rumgedreht. Mhm. Und bis dann irgendwann bis du zum Eigentlichen kommst, ja. Also wo du diese ganzen Kleinigkeiten mal ablegen kannst. Und dann wirklich mal in die Tiefe schaust, was ist wirklich wichtig. Also und nicht nur diese Oberflächlichkeiten einfach. Ja. Also die sind jetzt für mich heute einfach nicht mehr so wichtig, wie es damals war. Also es hat sich umgedreht. Also die Kleinigkeiten waren am Anfang wichtig, das ist so, sich zu ordnen. Und dann später, weil klar, man wird älter, es passieren Dinge einfach, das Leben ist da,
ja.
Das Schicksal spielt seine Rolle. Du triffst Menschen, triffst auf Menschen und da gibt es einige Sachen, die man verarbeiten muss und der Islam kann einem da wirklich, wirklich helfen. Weil man eben weiß oder weil ich weiß, okay, das ist mein Schicksal. Das heißt nicht, dass ich alles so hinnehmen muss, ja, also das ist nicht so dieses, okay, es kommt jetzt und ich gebe mich dem hin, aber das Kamel darf ich anbinden, das heißt, ich habe das schon auch in der Hand, es zu ziehen, ich kann mich für den oder den Weg entscheiden und den Rest den lasse ich bei Allah. Mhm. Ja. Oder einfach auch so diese Barmherzigkeit einfach und dieses nicht alles immer so gleich verurteilen, beurteilen, wenn nicht alles so perfekt ist, ja.
Ja.
Also ich erinnere mich, ich sehe das jetzt auch so, wenn ich jetzt teilweise nicht in der Gruppe drin, wo Konvertierte sind, auf was die Wert legen, boah, das triggert mich so, ich frage mich warum, weil ich weiß, bei mir war es eigentlich genauso.
Hm.
Aber da bist du dann irgendwann drüber über diesen Punkt.
Ja. Das wäre eigentlich auch schon meine nächste Frage gewesen, was für Tipps du frisch Konvertierten geben würdest oder Menschen, die einfach auf der Suche sind oder kurz vor dem Schritt zu konvertieren. Was für Tipps hättest du da?
Ich meine, das ist natürlich sehr individuell, weil ich finde schon auch, dass es wie ich jetzt, also ich habe mir jetzt ab und zu auch mal so Podcasts angehört einfach, und es gibt ja mittlerweile schon einige Geschichten über Konvertierte und bei Männern ist es oft sehr rational, die gehen einen ganz anderen Weg wie Frauen, aber ich bin mir schon sicher, dass es gut ist, wenn man sich Zeit lässt damit. Also einfach langsam. Lasst euch Zeit, nicht so schnell, nicht alles auf einmal, einfach. Und weil man kann ja nicht seine Persönlichkeit komplett über den Jordan schießen, wenn man eine Religion annimmt. Das ist irgendwie eins, das gehört zusammen. Das heißt einfach langsam, ja. Also auch mit Bekleidung. Also ich meine, es gab viele, die haben dann wirklich komplett dann alles zu und dann noch Handschuhe und was weiß ich. Das hältst du ein halbes Jahr lang durch und dann steigst du wieder aus.
Ja.
Weil du nicht gesellschaftsfähig bist, weil du merkst, das bin ich gar nicht, ja. Einfach mal auf die Suche begeben und ich denke, das ist auch dieser Punkt, dass man versucht, bei sich zu bleiben und dann nicht so viel darüber nachzudenken, was andere von einem denken. Ich meine, das ist halt die Challenge, ja. Bei der wir immer wieder zurückkommen, einfach zu sagen, okay, weil auch da gibt es vielleicht einen gesellschaftlichen Druck. Unter Geschwistern oder unter Muslimen gibt es den ja genauso. Ja? Also das heißt, du konvertierst dann und dann, gut, manche sind auch dann damit alleine. Also ich kann nur sagen, mir hat das halt total geholfen, dass ich eine Freundin hatte, dass ich einfach Gleichgesinnte habe. Das macht einen großen Unterschied, wenn du jemanden hast, der dann auf demselben Level ist wie du, wo du diesen Weg gemeinsam gehen kannst. Ich glaube, das war für mich zum Beispiel so, dass es dann mir viel einfacher gefallen ist. Und ich kenne halt viele, die sind alleine. Für die ist es halt schwer.
Ja.
Dann sage ich wirklich, also die sage ich mal jetzt, es gibt ja auch Geschichten, wo die Leute einfach alleine für sich konvertieren. Ihr braucht wirklich Kontakte. Ja?
Ja.
Aber mittlerweile gibt es ja wirklich auch solche Organisationen. Also eine Organisation zum Beispiel, die gibt es jetzt wirklich, die in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich arbeitet, wo die wirklich dann sich um dich kümmern.
Echt?
Ehrenamtlich, ja. Gibt es ehrenamtlich, die praktisch dich dann eingliedern in so eine Gemeinschaft, um dann, dass du dann später auch darin bleiben kannst. Also es gibt jetzt, zu der jetzigen Zeit, wirklich auch Möglichkeiten, ja, die man wirklich in Anspruch nehmen kann.
Ja.
Zu der damaligen Zeit gab es das bei mir gar nicht, ja. Also Kontakte zu anderen Leuten sind wichtig, sich nicht überfordern, einfach langsam angehen. Eben auch, dass man auch sich zugestehen darf, ich darf Fragen stellen, ich darf auch mal kritisch sein, weil... Ja, also ich denke, das gehört dazu. Das ist nichts Verwerfliches. Das ist nichts Schlimmes. Das darf ich. Und umso mehr man da einfach dann, sage ich mal, sich das zulässt, dass man dann viel lockerer lassen kann und einen Schritt nach dem anderen geht.
Gibt es etwas, was du bereut hast? Dass du etwas Schnelles angegangen bist oder irgendwie eine falsche Entscheidung zu schnell getroffen hast?
Nein, also was den Islam angeht, kann ich sagen, überhaupt nichts. Also das war bei mir, ich bin eh generell ein relativ intuitiver Mensch und diese ganzen Sachen, die kamen bei mir intuitiv. Mhm. Da ist es manchmal zu intuitiv, ja. Also ich bewundere manchmal auch, ja, wie Männer manchmal da dran gehen, das finde ich sehr interessant, weil die haben da so einen ganz anderen rationalen Zugang, ja. Das geht dann alles ganz anders. Die tun dann erstmal sich Wissen aneignen und tun analysieren und sowas. Ja. Ich bin überhaupt nicht so, ja.
Ja.
Ich
gehe da lang. Für den muss es mal Sinn ergeben, damit sie es überhaupt machen.
Ja, genau. Ja. Ich stolper so da rum und dann falle ich irgendwo rein und denke mir so, boah, das ist es jetzt, ja.
Ja.
Ich weiß nicht. Ich sag's mal, sie ist übertrieben, ja. Ja. Ganz so schlimm ist es natürlich auch nicht, aber schon ist bei mir einfach dieses Bauchgefühl immer so stark da und ich komme da nicht drum rum. Ich muss es dann machen, es geht gar nicht anders.
Ja.
Und deswegen weiß ich auch, es war richtig. Ich hätte es eh nicht anders machen können. Ja. Ich hätte mein Bauchgefühl gar nicht übergehen können.
Ja. Ich wollte nur sagen, Mama, ich bin echt stolz auf dich und ich habe dich sehr, 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 sehr lieb und du bist eine große Inspiration für mich und ich schaue wirklich immer zu dir auf.
Komm her.
Ich musste die ganze Zeit, wie du geredet hast, musste ich so lächeln, weil ich einfach so stolz bin, einfach wirklich. Danke, dass du dir die Zeit. Danke, aber ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und
danke, dass ich hier mitmachen durfte ja, bei euch.
Mama ist wirklich biggest Supporter. Sie schaut sich jede Folge an und gibt immer Feedback.
Genau.
Ja, das ist nicht selbstverständlich. Deswegen danke dir für deine Zeit und für diesen wichtigen Beitrag. Ich glaube, sehr, sehr viele können davon schöpfen und vieles dazulernen. Und ja,
hier ist ein ganzes.
Wir haben gar nicht deinen Namen erwähnt, Mama. Oder willst du es einfach bei Mama belassen?
Ich habe mal Nicola gesagt.
Ja, aber wir haben jetzt nicht am Anfang gesagt, wir haben Nicola, ich habe gesagt, Mama ist da.
Genau. Na, ich,
Mama Nicola,
genau. Ja. Ja, ich habe gar keinen islamischen Namen. Ja, ich habe mir keinen ausgesucht, weil ich habe immer gedacht, okay, vielleicht ist es auch mal ganz gut, wenn die Leute den Namen Nicola hören und mich mit Kopftuch sehen, dass ich dann darüber Gedanken mache, aha, okay. Mhm. Aber dafür habe ich auch Kinder, denen ich den Namen geben durfte, mashallah.
Amina hast du benannt.
Genau.
Ich bin auch sehr stolz auf dich. Du weißt, ich liebe sehr viele Sachen an dir. Mashallah, und ich sehe dich als eine sehr, sehr starke Frau. Und ich hoffe, das weißt du auch. Es hat uns sehr gefreut, dass du dabei warst, wirklich. Ich hoffe, dass viele Konvertierte oder Leute, die einfach sich gerade mit dem Islam auseinandersetzen oder gerade erst neu kennenlernen, sich daraus ein paar Informationen oder ein paar Ansichten rausnehmen konnten. Wir danken wieder fürs Einschalten und fürs Zuhören und seid gespannt auf weitere Folgen und auf weitere Themen. Und ja, Assalamu alaikum.
Bis bald, auf ein Matcha.
Ciao, Giselle.